Medially
oder Medially,
der Medienkompetenz-Podcast.
Genau. Hallo und herzlich willkommen zurück bei eurem Lieblings-Podcast mit Medienkompetenz, dem Medially oder Medially-Podcast. Wir sind Kim und
Natascha.
Und was haben wir heute mitgebracht als Thema?
Ja, also ich habe in der Sommerpause eine Nachricht bekommen und zwar war das ein Artikel, den ich weitergeleitet bekommen habe vom Focus. Der hieß Internet-Horror, Goofy auf WhatsApp, Goofy fordert Kinder zu lebensgefährlichen Spielen auf. Ja, und diesen Artikel habe ich eben geschickt bekommen mit der Nachricht dazu, vielleicht für eine Folge, dachte ich. Ich habe das gesehen in unserer Sommerpause und dachte zuerst so, ach nö, wir haben doch eigentlich schon eine WhatsApp-Folge gemacht und eine Fake-News-Folge haben wir auch. Und dann habe ich nochmal nachgedacht, okay, eigentlich passiert das irgendwie echt immer wieder und regelmäßig, dass solche Challenges in den Medien falsch oder unverhältnismäßig hochgejazzt werden, könnte man es nennen.
Und deswegen das Wort hochgejazzt muss man auch öfter verwenden.
Ja, und weil Hochjazzen so cool ist und das ein wichtiges Thema, habe ich gesagt, lass uns doch mal dazu eine Folge machen.
Ich war direkt on fire, weil ich da auch so eine persönliche Geschichte habe, die seit Jahren ein Ärgernis für mich ist.
Oh, wir sind gespannt.
Ja. Und ja, deswegen reden wir heute über gefährliche, und dieses gefährliche würde ich jetzt mal in Anführungszeichen setzen, Challenges, oder?
Ja, den Hype um Challenges und was da eigentlich dran ist und was da medial außenrum so alles passiert. Also diese Grusel-Goofy-Challenge, die hat irgendwie nicht mal so einen richtigen Namen. Was soll das denn sein, die Goofy-Challenge? Also bei anderen Beispielen gibt es so einen richtigen Namen. Worum ging es da eigentlich? Ganz kurz zusammengefasst, dieser Goofy, so ein Grusel-Goofy, so ein Bild von dem.
Da muss ich direkt aber auch einschreiten, weil ich habe den jetzt recherchiert extra.
Ja.
Und der ist überhaupt nicht, also das sieht nicht gruselig aus. Ich gehe total mit, dass wir bei Kettenbriefen wie Momo zum Beispiel sagen können, Mensch, echt, sieht schon gruselig aus. Aber der Goofy, das sieht aus wie jemand, der sich irgendwie zur Faschingsparty verkleidet hat,
ja,
finde ich.
Oder? Aber ganz schlecht verkleidet irgendwie.
Ja.
So. Ja.
Ja.
Und dazu hieß es, dass dieses Bild eben verschickt würde mit der Aufgabe, also über WhatsApp vor allem, verschiedene gefährliche Dinge zu machen, zum Beispiel selbstverletzendes Verhalten bis hin zum Selbstmord, hieß es in solchen Medienberichten, die sich eben ziemlich doll verbreitet haben. Genau, das war diese Grusel-Goofy-Challenge. Ansonsten fällt mir noch spontan ein, ist auch noch nicht so lange her, die Skullbreaker-Challenge. Da habe ich
auch ein Thema.
Ein paar Bilder dazu gesehen, aber vor allem habe ich ganz viele Warnungen davor gesehen. Da ging es wohl darum, dass dazu braucht man mindestens drei Leute, dass einer in der Mitte steht und dem von den beiden Äußeren die Beine weggezogen werden, wenn er hochspringt. Ich glaube, so war das, oder?
Mhm, genau, ja.
Und dann hieß es auch, Achtung, die Skullbreaker Challenge, die ist gerade auf TikTok ein Riesending und die brechen sich damit die Beine und bla bla bla. Ich möchte an der Stelle einmal sagen, es gibt gefährliche Dinge auf Social Media, die sich verbreiten und Challenges gehören absolut dazu. Also ich möchte das nicht kleinreden, aber über was wir heute reden wollen, sind eben Challenges, die überhaupt gar nicht so groß sind oder sogar gar nicht mal existieren, von denen einfach nur behauptet wird, dass sie so groß sind. Und warum das ein Problem wird, dazu kommen wir später auch.
Ich habe gerade auch ein bisschen recherchiert, weil ich hatte nur gesehen in unserem Dokument, dass Natascha hier was über diesen Grusel-Goofy geschrieben hat und dann dachte ich, ich kenne den gar nicht, was ist los? Da sieht man schon mal, dass ich schon wieder lange nicht mehr in der Schule war. Oder vielleicht auch nicht, weil ich in der Schule vielleicht auch nie davon erfahren hätte, weil es gar nicht so ein großes Thema ist. Mhm. Aber das steht auf einem anderen Blatt. Ja, dieser Grusel-Goofy, ich habe auch gesehen, dass der wohl über Instagram, es gibt Accounts, die irgendwie Jonathan Galindo heißen.
Mhm, genau.
Ja. Einfach unzensiert sage ich das hier, könnt ihr selber recherchieren. Gibt natürlich 50.000, nicht so viele nicht, aber 25 Accounts, die Trittbrettfahrer sind und da jetzt irgendwie sich Spaß damit haben, sich als dieser Grusel-Goofy auszugeben. Und der würde wohl über Instagram auch Leute kontaktieren und anschreiben und dann eben darüber seine gefährlichen, ja, Herausforderungen verbreiten. Die gehen zurück auf ein ganz großes Thema, an dem man das Beispiel, finde ich, auch ganz gut aufziehen kann, und zwar die Blue Whale Challenge. Der Grusel-Goofy verbreitet eigentlich jetzt wieder Aufgaben aus der Blue Whale Challenge. Und da bin ich sehr empfindlich. Da geht nämlich schon mein persönliches, weiß ich nicht, Problem los. Die Blue Whale Challenge.
Wollen wir erst einmal die Grusel Challenge abschließen, die Goofy, bevor
ja,
wir die
Goofy
Blue Whale Challenge aufmachen?
Ist ja die Blue Whale Challenge.
Ist
ja,
sie?
Ja, das ist ja das. Das ist ja das. Der Grusel-Goofy leitet die Aufgaben aus der Blue Whale Challenge weiter. So,
ach,
so ist es nämlich der so. Schuh.
Aha, okay. Das habe ich ehrlich gesagt noch gar nicht mitbekommen.
Man
ich hatte
nicht
nur auf Tagesschau Faktenfinder dazu nachgelesen, weil es mir von Anfang an suspekt vorkam. Und da hieß es eben, dass zahlreiche Medien, darunter auch Stern, Focus Online, aber auch der NDR in den Wochen zuvor, also es war im Sommer, darüber berichtet und gewarnt haben, Kinder und Jugendliche würden über diese Profile, ich zitiere jetzt, angesprochen und unter Druck gesetzt, eine Reihe von Aufgaben zu absolvieren. Die Aufgaben könnten im schlimmsten Fall mit dem Tod der Kinder enden, so zitiert stern.de den bekannten Cyberkriminologen Thomas Gabriel Rüdiger.
Ja, und ich habe da weiter recherchiert und es wird eben ganz oft davon gesprochen, dass die Aufgaben, die dieser Grusel-Goofy verbreitet, ja eigentlich nicht so neu sind, sondern aus dieser Blue Whale Challenge stammen, die nebenbei auch wieder ein Thema geworden ist. Also ich habe jetzt recherchiert und ganz viele aktuelle Artikel dazu gefunden. Das ist so, kommt alles mit einem Schwall wieder über uns herein. Also ich habe rausgefunden, dass die verknüpft sind. Ob das jetzt wirklich so ist oder nicht, können wir nicht wissen. Aber was hat es denn mit dieser Blue Whale Challenge auf sich? Vielleicht rollen wir es mal da auf, weil ich finde, das ist doch ein perfektes Beispiel, um zu erkennen, was wir da vielleicht so ein bisschen kritisieren wollen, oder?
Ja.
Also die Blue Whale Challenge, ich habe davon, glaube ich, erfahren, ich bin mir nicht mehr sicher, entweder durch Social Media, durch Warnungen davor oder Hinweise darüber oder weil mich jemand darauf angesprochen hat. Ich glaube aber, ich habe da über Social Media davon erfahren und fand es dann so spannend, dass ich eben weiter recherchiert habe. Die Blue Whale Challenge und jetzt, Achtung, das, was ich jetzt sage, ist das, was man erfährt, wenn man so allgemein einfach ein bisschen recherchiert und guckt, was gibt es da drüber zu wissen. Und dann findet man vor allem eben Warnungen davor, die genau das gleiche sind, was Natascha gerade über die Goofy Challenge erzählt hat. Bei der Blue Whale Challenge, das ist angeblich eine Challenge aus Russland oder ein Spiel, es wird auch das Spiel genannt, Blue Whale Game, wo man jeden Tag Aufgaben bekommt und es geht damit los, man soll ein trauriges Gedicht schreiben, irgendwann soll man ein Tier töten, man soll sich was in den Arm ritzen, also selbstverletzendes Verhalten. Und am Ende steht dann eben, der Suizid sogar. Und das ist ein Riesenthema geworden. Das wurde in Russland von einigen Medien aufgegriffen und das wurde dann eben auch in Deutschland und überhaupt auf der ganzen Welt tatsächlich, ich habe da von anderen Fällen auch noch gehört, in den Medien aufgegriffen, weil es natürlich, ja, gefährlich ist für Kinder, wenn sie mit sowas in Kontakt kommen. Das ist das, was man so allgemein darüber gelesen hat und das, meine ich, war im Jahr 2017. Daraus habe ich auf jeden Fall Artikel gefunden und dann habe ich ein bisschen weiter recherchiert und damals dann zwei Videos geschaut. Ich meine, die waren von dem Medienmagazin Zap oder Zap vom NDR, wo eben mal ein bisschen aufgeklärt wurde, was ist eigentlich wirklich dran an diesem Thema Blue Whale Challenge. Und da kam dann praktisch raus, dass man eigentlich gar nicht so genau weiß, was da dran ist. Das geht wohl alles zurück auf einen Artikel von einer russischen Webseite, wo von Suizid von über 100 Teenagern die Rede war, was nie recherchiert wurde, so wie ich das in Erinnerung habe, wo man überhaupt nicht weiß, ob das überhaupt zusammenhängt, woher die Zahl überhaupt stammt. Dann gibt es einzelne Fälle, die man wohl auf diese Blue Whale Challenge zurückführt, aber kurz gefasst, es ist alles ein bisschen mysteriös, wenig recherchiert, wenig klar aus, so wie ich die Informationen habe. Wie siehst du das?
Ja, ich habe da auch ein total interessantes, wie nennt man das, Storytelling-Piece gelesen oder mir angeschaut vom MDR. Das kann ich wirklich nur empfehlen, das sollten wir unbedingt in die Shownotes packen. Da wird das Ganze nämlich chronologisch aufgerollt, aber das fand ich unheimlich gut gemacht, auch mit einordnenden Stimmen, zum Beispiel auch von Medienpädagogen. Das fand ich richtig, richtig toll und ja, so wie du das gerade beschrieben hast, ist es ganz oft ein Kuddelmuddel. Also irgendwo hat ein Ereignis stattgefunden. Das wird verlinkt mit möglicherweise einem Kettenbrief. Und so kommt diese ganze Szenerie in Gang. Und das, was du jetzt gerade gesagt hast mit diesen Aufgaben, die gelöst werden sollten, die sich furchtbar anhören und die auch furchtbar sind, und sich da steigern. Das ist ja tatsächlich genau das, was auch bei dieser Grusel-Goofy-Challenge da jetzt wieder aufgegriffen wurde. Also ja, klingt für mich jetzt tatsächlich so, das ist wieder genau das gleiche Thema. Auf der Seite vom Tagesschau-Faktenfinder haben sie dann auch geschrieben, wieso das denn jetzt eigentlich in den letzten Monaten passiert ist. Und da finde ich total spannend und interessant, darüber nachzudenken. Ich zitiere nochmal: Dass viele Medien hierzulande die Geschichte aufgriffen, geht nach ZAP-Recherchen auf den Cyberkriminologen Rüdiger zurück, der an der Hochschule der Polizei des Landes Brandenburg lehrt. Er hatte über seine Social-Media-Kanäle vor der Grusel-Challenge gewarnt, wurde daraufhin in zahlreichen Presseberichten zitiert. Im Interview mit ZAP räumte er jedoch ein, er habe keine eigenen Recherchen zur Challenge angestellt, sondern im privaten Gespräch mit einem Kollegen davon erfahren. Er habe daraufhin lediglich ein schnelles Posting für seine Follower abgesetzt. Viele Medien hätten das dann offenbar ohne weitere Prüfung übernommen. Sie haben damit gewissermaßen die Panik erst erzeugt, vor der sie warnen. So, und das finde ich ein absoluter Klopper. Ein einzelner Mensch, der, ja, wir kennen diese Szenerie, einen Titel hat, einen vertrauenserweckenden Titel, er ist nämlich Cyberkriminologe, er arbeitet für die Polizei, setzt ein Posting ab, das wird aufgegriffen und dann schreiben sämtliche Medien voneinander ab oder nehmen das eben auch auf. Krass, also da vielen Dank an ZAP, die das recherchiert haben. In dem Fall kann man es ja wirklich sehr leicht zurückverfolgen. Einer hat im privaten Gespräch was erfahren, setzt ein Posting ab und zack, haben wir eine neue Grusel-Challenge. Mittlerweile ist relativ klar, es gibt keine Anrufe bei Beratungsstellen, es gibt keine Mails, keine Nachfragen von irgendwelchen Betroffenen. Das scheint es nicht zu geben.
Es ist tatsächlich so und genau das Gleiche ist nämlich auch bei dieser Blue Whale Challenge der Fall. Und da kommt jetzt das, was mich eben so geärgert hat, dass es dieses Thema gab und dieses Gespräch über diese Challenge und als ich mir diese Berichte angeschaut habe und wirklich versucht habe, mich da 2017 wirklich mal einen bestimmten Tag damit beschäftigt habe, möglichst viel darüber herauszufinden, weil ich auch verstehen wollte, wie soll das funktionieren? Wo läuft dieses Spiel? Wo bekommen die diese Nachrichten? Wie wird da Druck aufgebaut, dass man es überhaupt machen würde und so weiter? Es ist alles sehr, sehr, sehr undurchsichtig und das Internet funktioniert normalerweise so, dass es von allem Screenshots gibt und dass es von allem irgendwelche Nachweise gibt, außer davon. Das ist schon mir dann sehr aufgefallen. Und dann kamen eben auch diese Recherchen, die eben gezeigt haben, okay, hier haben die Medien was hochgejazzt und jetzt kommt nämlich das Gefährliche. Jetzt entsteht daraus ein Kettenbrief. Aus diesem Spiel, das vielleicht in irgendwelchen Foren mal war und dann über private Nachrichten, entstand dann ein Kettenbrief 2017 und dann 2018 und auch 2019. Das hat mich über Jahre begleitet, dass mich Lehrkräfte oder Schulsozialarbeiterinnen und Arbeiter angesprochen haben und gesagt, dieses Blue Whale Challenge, wie muss man damit umgehen? Und ich dann immer versucht habe zu erklären, also diese Challenge an sich, die gibt es so nicht. Das ist ein Kettenbrief, der sich so verbreitet hat. So sind meine Informationen. Und ich dann wirklich immer so richtig in den Augen von den Leuten gesehen habe, das glaube ich nicht, weil es gibt so viele Medien, die das anders schreiben. Und das hat mich echt immer voll fertig gemacht, weil es so schwierig. Auf der einen Seite sagen wir, hey, vertraut bitte den seriösen Medien. Auf der anderen Seite...
Und dann passiert sowas.
Genau, muss man das dann sagen. Und jetzt muss man auch sagen, ich will mich hier nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, denn ich habe mir auch das Posting angeschaut, von dem du gerade gesprochen hast, von diesem Cyberkriminologen. Und er sagt zum Beispiel auch, ja, es gab nachweisbare Fälle von Blue Whale in Deutschland, was ich auch schon witzig finde, als wäre es nicht witzig natürlich, aber was ich interessant finde, so auszudrücken, dass es Fälle davon gab. Und es gibt wohl ein Mädchen in NRW, die sich tatsächlich ein Blauwal, das ist nämlich eine Aufgabe, in den Arm geritzt hat. Das Ding ist nur, und ich glaube, das ist so die große Frage, die wir uns stellen müssen. Warum? Also woher kommt das? Ist es wirklich, weil es diesen Kettenbrief gab und weil sie sich unter Druck gesetzt gefühlt hat, es zu machen? Oder hat es andere Hintergründe? Weil es ja wirklich, also jeder hat darüber gesprochen, auch in vielen Klassen. Das war einfach ein Riesenthema, aber eben nicht, weil dieses Spiel an die Leute geschickt wurde oder weil sie diese Aufforderung bekommen haben, sondern größtenteils, so habe ich das erfahren jedenfalls, weil sie diesen Kettenbrief mit der Warnung davor bekommen haben.
Mhm. Ja, Wahnsinn, oder? Also, da sind wir echt irgendwie im Bereich der Urban Legends. Das gibt's Gerüchte, die sich irgendwie verbreiten und dann wird es zur Kettennachricht und dann weiß keiner mehr, was eigentlich wie am Anfang mal war. Und dann nimmt es jemand auf und macht was weiter draus. Es ist ein riesen Kuddelmuddel, aber ja, tatsächlich, das, was du gerade auch nochmal gesagt hast mit den Medien, ich habe auch nochmal schnell geschaut, was ich denn so kriege, wenn ich da Grusel-Goofy-Challenge mal anschaue. Und es ist tatsächlich so, wahnsinnig viele Berichte von dem kleinsten Radiosender über die großen Qualitätsmedien. Es hat in ganz, ganz viele Bereiche Einzug erhalten. Und da muss ich jetzt ein Wort erwähnen, das vielen Medienmenschen total auf den Zeiger geht, aber es scheint wirklich ein Ding zu sein. Das Sommerloch, das passiert auch wirklich bevorzugt in den Sommermonaten, wenn sonst nicht so viel los ist. Jetzt denke ich mir, eigentlich haben wir gerade Corona, es gibt durchaus was her, die Nachrichtenlage, aber trotzdem ist das auch wieder, typischerweise könnte man jetzt mutmaßen in den Sommermonaten so hochgekommen.
Ja, und Gefahren im Internet für Kinder sind, glaube ich, auch ein sehr beliebtes Thema. Nicht nur bei den klassischen Medien, sondern auch bei, ja, im Bereich Medienkompetenz. Und auch, das kann man auch so sagen, für viele Menschen, die im Bereich Medienkompetenzvermittlung arbeiten. Auch da ist es ein Thema. Du hattest vorher schon die Skullbreaker Challenge angesprochen. Und da kann ich mich noch sehr genau erinnern, als ich da die ersten drei Warnungen plötzlich in meinem, ich glaube, Facebook-Feed hatte. Und da war ich schon persönlich so auf Carla Kolumna Mode ist bei mir jetzt auf jeden Fall angesprungen. Ich habe nicht gesagt, da muss ich jetzt nachschauen, weil man kennt es, ich kannte das schon so extrem von Blue Whale Challenge und hatte da schon so viel irgendwie gefühlt investiert und Nerven verloren, weil ich in den Leuten gesehen, in den Augen eben so gesehen habe, okay, das glauben wir dir nicht, weil wir haben hier bei, weiß ich nicht wo, Focus was anderes gelesen. Und habe dann recherchiert und diese Skullbreaker Challenge, Natascha hat es vorher gesagt, natürlich theoretisch wahnsinnig gefährlich. Jemand springt hoch, zwei andere ziehen die Beine weg, man fällt auf den Rücken, auf den Hinterkopf. Also Skullbreaker kommt ja nicht von irgendwoher, dieses Wort. Naja, am Ende ist es so, dass man das gar nicht finden konnte. Das sollte ja eine Challenge sein, die sich auf TikTok verbreitet. Ich konnte da einfach gefühlt ein Video dazu finden und ich habe da ganz schnell recherchiert. Bei Mimikama, eine Seite, die wir immer empfehlen, konnten sie 6 Videos finden dazu, die aber auch rasend schnell, und das ist das Spannende, von TikTok gelöscht wurden, aber sich weiter verbreitet haben über Twitter zum Beispiel, wo Leute das reposten, nicht weil sie da mitmachen, sondern weil sie vor dieser Challenge warnen. Es war ein Mega-Theater.
Und dem bösen TikTok.
Und dem bösen TikTok, da kannst du gleich noch mehr sagen. Weil sie vor dieser Challenge warnen, die gar keine Challenge war, wenn du mich fragst. Die hieß auch nirgends Skullbreaker Challenge, deswegen konnte man auch nicht unter dem Hashtag Skullbreaker Challenge was finden. Weil die so genannt wurde von den Leuten, die eben als Ding, das gefährlich ist, im Internet für Kinder verbreitet haben. Also aus einer Mücke einen Elefanten gemacht haben. Ja, grundsätzlich ist es gefährlich und diese 6 Videos, es sollte es gar nicht geben, das sollten Kinder nie machen, ganz klar. Aber was passiert denn, wenn man wie verrückt davor warnt, wenn diese Videos runtergenommen werden, aber andere Leute die weiterverbreiten als Warnung? Wenn das eben dann doch von Kindern und Jugendlichen gesehen wird, machen wir nicht damit erstes Problem, ist die Frage, die ich mir stelle.
Finde ich absolut berechtigt, diese Frage. Nochmal an der Stelle, es gibt Challenges, die sich über soziale Medien verbreiten und die doof sind und die, ja, vor denen man auf jeden Fall warnen kann, aber nicht vor welchen, die nicht existieren oder die eben größer gepusht werden dadurch. Warum ist es jetzt so problematisch? Also aus meiner Sicht ist daran super problematisch, dass bei den Menschen, die das mitbekommen, auch wenn sie sich nicht richtig tiefgehend damit beschäftigen, es bleibt was hängen. Und zwar bleibt hängen WhatsApp und TikTok, Instagram und so weiter, die sind gefährlich. Da ist potenziell für meine Kinder, könnten die mit Challenges in Berührung kommen, die sie zu wirklich gefährlichem Verhalten anstacheln. Und wenn sowas immer und immer wieder in meinen Kosmos kommt und ich damit gefüttert werde bei konventionellen Medien, aber auch, weiß ich nicht, das über WhatsApp dann mich wieder erreicht als Elternteil oder auch als Pädagogin, Pädagoge, klar, dann ist das, was hängen bleibt, diese Dienste, puh, für Kinder, Jugendliche echt, echt gefährlich.
Absolut, ja.
Ja, und dann vor allem auch noch die Aufgabe der Medien. Ich weiß nicht, wie oft ich mir den Mund fusselig rede über die Dinge, die Journalisten und Journalistinnen tun sollten. Und natürlich betone ich auch bei meinen Workshops immer, dass Menschen Fehler machen, dass Menschen nicht perfekt sind, dass es einen Pressekodex gibt, der nur eine Selbstverpflichtung ist von Journalistinnen und Journalisten. Aber dass wer seriösen Journalismus betreiben will, eben an sich selbst in der Regel den Anspruch hat, Dinge zu überprüfen und nicht einfach abzuschreiben. Und wenn das nicht passiert, wie wir das jetzt hier gesehen haben, indem einfach Leute zitiert haben und wieder aufgegriffen, dann ist es natürlich schwierig. Das finde ich schlecht. Da stellt sich natürlich auch wieder die Frage, welchen Expertinnen und Experten wird denn vertraut? Natürlich klingt das jetzt toll, wenn ein Cyberkriminologe warnt. Also das klingt erstmal vertrauenswürdig. Klar, das ist seine Aufgabe, Kriminalfälle im Internet damit zu arbeiten, das aufzuspüren. Aber das berechtigt eben auch noch nicht, die Recherche wegzulassen. Meine Meinung.
Absolut. Also ich kann da nur noch was hinzufügen, was ich nämlich auch sehr problematisch finde ist, und das erlebe ich oft, und du hast da gerade schon die Medien in die Pflicht genommen, und da kann ich nur ein Ausrufezeichen dahinter setzen, sehe ich genauso. Und das Sommerloch darf keine Rechtfertigung für irgendwas sein, und auch egal, welcher Experte gefragt wurde, muss da trotzdem nochmal selber geguckt werden, finde ich. Aber was ich leider auch oft erlebe, gerade im Bereich Medienkompetenzvermittlung und auch unter unseren Kolleginnen und Kollegen in der Medienpädagogik, die gerne solche Challenges als Beispiele nehmen und die gerne,
okay,
das ist jetzt super krass, was ich jetzt sage und überhaupt nicht böse gemeint, aber das ist auch eine Sache, wo man sich selber, finde ich, ein bisschen hinterfragen kann. Denn ich finde immer, ob das jetzt Initiativen im Internet sind oder Privatpersonen in Workshops, wenn man solche Challenges nimmt, wie sehr geht es da eigentlich um den Eigennutzen? Für Initiativen im Netz, die das so hochjazzen und dann sagen, oh mein Gott, hier ist diese Challenge und bei uns haben sie es als erstes erfahren. Was steckt da wirklich dahinter? Steckt da ein bisschen auch dahinter zu sagen, naja, deswegen sollten sie mit uns in Social Media in Kontakt sein und sich immer bei uns informieren, weil ohne uns wissen sie nicht, dass ihr Kind in Lebensgefahr schwebt, weil diese Challenge rumgeht. Und da habe ich manchmal den Eindruck, dass dieser Wunsch, der Erste zu sein, der über sowas warnt, der davon Bescheid weiß, dass es so eine schlimme Challenge gibt, größer ist als das Bedürfnis zu sagen, wir recherchieren das wirklich erst gründlich und warnen nicht vor was, was gar nicht so gefährlich ist. Und bei Workshops habe ich es leider auch schon öfter erlebt, eben so Challenges auch angeführt werden als Gefahren im Internet. Grundsätzlich finde ich das total in Ordnung, weil, wie du sagst, es gibt gefährliche Challenges im Internet und man sollte darüber sprechen.
Wir machen mal ein Beispiel, die Cinnamon Challenge, ja? Es gibt eine ganz einfache Challenge, verbreitet sich seit Jahren immer mal wieder in Wellen im Internet, die Cinnamon Challenge. Man kann keinen Löffel voll Zimt essen, das funktioniert nicht. Da muss man sehr stark husten, das kann auch super gefährlich sein. Trotzdem finden das Menschen unglaublich witzig, sich kübelweise Zimt irgendwie in den Mund zu schütten und danach die ganze Küche voll zu husten.
Ja, und da kann man ersticken dran.
Das ist eine blöde Idee. Ja, das ist tatsächlich total doof, aber diese Cinnamon Challenge existiert und die verbreitet sich manchmal und das ist doof. Also, berechtigte Warnung vor der Cinnamon Challenge.
Genau. Ja. Es gibt auch Challenges, da finde ich, da ist es irgendwie so ein bisschen im Graubereich. Kennst du noch diese Kiki, Do You Love Me? Diese Challenge auf diesen Drake-Song, wo man praktisch aus dem Auto aussteigt und neben dem Auto hertanzt. Das haben auch viele Leute gemacht.
Ja!
Und es gab eben verschiedene Versionen. Das haben Leute gemacht, die sind aus dem Beifahrersitz ausgestiegen und haben das auf einer, weiß ich nicht was, Straße vor dem Haus gemacht in Amerika, wo einfach nichts passiert. Es gab aber eben auch Leute, die machen das und denken nicht an Gegenverkehr. Oder Leute, die steigen vom Fahrersitz runter und lassen ihr Auto weiterrollen. Das sind halt Graubereiche und natürlich kann man darüber diskutieren und sollte auch darüber diskutieren. Zurück zu meinem Thema. Challenges anführen als Medienpädagoge in einem Workshop, um zu zeigen, hey, ist es voll gefährlich und hey, ihr müsst hier aufpassen, ihr müsst Medienkompetenz vermitteln. Das ist so ein gutes Druckmittel, finde ich irgendwie. Was aber da eben für mich auch kritisch ist, das habe ich gerade schon gesagt, ist es manchmal so ein Druckmittel, habe ich das Gefühl. Ihr Kind ist in Lebensgefahr, wenn sie sich nicht informieren. Und ich finde, auf so einer Basis ist immer schwer, jemanden zu wirklichen Informationen anzuregen. Und was ich mega oft erlebe, und ich hasse das, ist, dass Leute dann, das muss ich so sagen, ist, dass mich dann Leute, die da im Publikum sitzen, sagen, sind die dumm? Warum machen die sowas? Sind die dumm? Sind Kinder und Jugendliche halt eigentlich total dumm? Wieso steigt man aus dem Auto aus und lässt es die Böschung runterfahren und tanzt nebenher und merkt es nicht? Sind die total dumm? Wieso essen die Zimt? Wieso machen die, es gab ja diese Bird Box Challenge von dem Film, wo man so Augen verbunden, die sind ja alle total dumm, die sind alle total verrückt geworden. Und da weißt du, da klingen bei mir alle Alarmglocken des Hasses, weil ich es nicht mag, wenn man so über junge Leute spricht und es irgendwie so aus dem Kontext reißt und irgendwie nicht
Und auch so pauschalisierend einfach alles abwertet, was man nicht versteht und auch sich gar nicht damit beschäftigen möchte, was da vielleicht alles noch dahinter steckt. Genau. Und da denke ich auch wieder, wir wiederholen uns in diesem Podcast, wer für seine Kinder oder auch für seine Schüler, für seine Bezugspersonen ein Ansprechpartner ist, der sollte in der Regel davon erfahren, wenn Kindern und Jugendlichen irgendwas Unheimliches, Blödes passiert und sie den Erwachsenen oder die Erwachsene so wahrnehmen, dass man da sagen kann, hey, kann ich mal was mit dir besprechen? Ich habe da was gesehen, ich habe da was gelesen, ich habe ein Video zugeschickt bekommen. Das hat mir irgendwie Angst gemacht oder meine Freunde wissen auch nicht so richtig. Das wäre wieder unsere Herangehensweise, dass wir sagen, ihr seid da nicht in der Pflicht, euch in alles einzulesen und vor jedem Ding gleich mit dem Kind morgens eine Lagebesprechung zu machen, welche Challenge wieder aufgeploppt ist, sondern ne, wenn sowas passiert, dann ist natürlich schön und absolut cool, wenn euer Kind dann sagen kann oder eure Schülerinnen und Schüler, hey, ich habe da mal eine Frage dazu, das ist passiert oder Das habe ich gesehen.
Das sehe ich ganz genauso und die Schwierigkeit ist, glaube ich, sowohl für Eltern als auch für Pädagoginnen und Pädagogen, zu überlegen, wann spreche ich drüber und wann mache ich es zum Thema. Ja. Weil es schon so ist, dass wenn etwas kein Thema für Kinder ist und ich dann komme und sage, Mensch, kennt ihr eigentlich die Goofy-Challenge? Habt ihr noch nicht davon gehört? Also, passt auf, es gibt so einen gruseligen Goofy und der macht das und das im Internet und der verbreitet gruselige Sachen und das dürft ihr nicht machen, weil es ist total gefährlich. Ist vom Ansatz her verständlich, aber hier sehe ich halt immer die Gefahr, dass es immer Jugendliche geben wird, die sagen, aha, das gibt's also, dann schaue ich mir das doch mal genauer an. Und dann mache ich mir halt auch so einen Account auf Instagram und schreibe halt wirklich Leute an, weil ich es witzig finde. Das wird es halt auch immer geben. Und man muss sich, glaube ich, immer so ein bisschen fragen, ist etwas ein Problem oder mache ich vielleicht ein Problem draus? Also ich glaube, das ist so ganz viel, also ich hätte jetzt gar keinen konkreten Ratschlag, aber irgendwie gehört für mich da so ein bisschen Fingerspitzengefühl dazu. Und im Idealfall etabliert man sich, wie du schon gesagt hast, als der Ansprechpartner oder die Ansprechpartnerin, zu dem ein Kind kommen kann und sagen kann, ich habe ein Problem. Oder ich habe hier was gesehen, kannst du mir helfen? Oder man recherchiert vorher.
Genau, zum Beispiel auf Mimikama, wie du das gerade gesagt hast, den Tagesschau-Faktenfinder. Es gibt wirklich genügend Seiten, die da Unterstützung bieten und mit denen man dann auch wirklich innerhalb von ein paar Minuten bestens informiert ist zu den Themen.
Ja. Und schlussendlich zu diesem Thema, was mir immer so im Kopf rumgeht, bei diesem Thema, da kriegt man Aufgaben geschickt oder ich habe auch sowas gelesen wie, da würde das Spiel auf dem Handy gefunden und ich habe mich dann immer gefragt, ist es eine extra App gewesen? Was war das? Ist es eine Liste oder mal steht eine verlinkte Aufgabenliste und so? Und ich finde, da muss man auch ein bisschen außerhalb sogar von Medienkompetenz denken, weil ich mir schon, oder ich hoffe, dass ein Kind, das ein gewisses Selbstbewusstsein hat und ein Kind, das weiß, ich kann meine Eltern um Hilfe fragen und ich habe Aufmerksamkeit von meinen Eltern. Nicht, wenn irgendwo steht, mach dies und mach das, sofort sagt, ja, dann mach ich das. Weil es im Internet steht, dann mach ich das. Also das ist auf der einen Seite Medienkompetenz, aber ich finde, da gehört noch viel mehr dazu, was man in der Erziehung vermittelt. Ein Kind so zu stärken, zu wissen, finde ich das gut? Will ich da mitmachen oder möchte ich das nicht?
Ja, genau. Und im Zweifelsfall auch zu sagen, nur ich lösche jetzt den Chat oder ich gehe da jetzt raus. Das finde ich total bekloppt, was auch immer da jetzt gerade war. Ja, gut. Ich glaube, das war so eine richtige, wir machen unserem Ärger Luft-Folge.
Ja, und wir können aber auch nur...
Falls es noch Fragen und Anmerkungen gibt.
Wir können auch nur
gerne
sagen,
per Mail
an uns. Ja, rede.
Rede du. Medially.podcast@gmail.com oder auf Twitter, Instagram oder Facebook sind wir vertreten. So, Kim, jetzt habe ich dich lang genug unterbrochen.
Nee, wir haben uns gegenseitig unterbrochen. ich wollte noch sagen, ich finde, wichtige Disclaimer an der Stelle. Wir haben hier unsere Meinungen und unsere Informationen geteilt. Wenn ihr andere habt, dann geben wir hier so, also ich jedenfalls sofort zu, dass ich sehr dankbar bin über andere Informationen.
Und absolut.
Ich kann nur das sagen, was ich recherchiert habe und ich beanspruche da keine absolute Wahrheit für mich. Ich bin maximal mal kurz Carla Kolumna, keine investigative Journalistin und habe nicht viele Tage da rein investiert. Deswegen ist es viel persönliche Meinung und Information in der Stelle gewesen.
Schließe ich mich absolut an. Ja.
Ich glaube, der große Tipp, wie immer, möchte ich nochmal abschließend sagen, ist, etabliert euch so früh wie möglich als vertrauensvolle Ansprechperson bei euren Kindern. Dass sie zu euch kommen und sprecht so früh wie möglich darüber, was mache ich, wenn ich unangenehmes Zeug bekomme. Unangenehme Nachrichten, ob auf Instagram, ob auf TikTok oder ob auf WhatsApp. Grundsätzlich, nachfragen ist eine gute Sache. Sich nicht schuldig fühlen dafür, sondern nachfragen. Dann kommt man nämlich hoffentlich erst gar nicht in diese Problematik rein. Jetzt soll ich singen?
Oh ja.
Was hast du diese Woche gelernt, Natascha?
Ich habe was gelernt, was ganz Kleines, was ich total witzig finde. Es gibt eine App, und ich weiß nicht, ob ich es jetzt richtig ausspreche, die Otohime-App. Otohime? Ich weiß es nicht. Es soll japanisch sein. Und zwar ist es so, dass in Japan Frauen, es betrifft wohl nur Frauen, so ziemlich wie ich das nachgelesen habe, Klogeräusche als sehr, sehr störend ansehen. Also einfach Angst haben auf öffentlichen Toiletten. Man könnte hören, welche Geräusche sie machen, während sie auf der Toilette sind. Und deswegen die Wasserspülung betätigen. Um Wasser zu sparen, gibt es dafür aber auch schon so ein kleines Gerät am Toilettenkasten dran. Das ist die Otohime, Geräuschprinzessin auf Deutsch.
Oh mein Gott, ist das schön! Das heißt Geräuschprinzessin! Ja. Da möchte ich sofort einen Kindergartenspieler finden, das Geräuschprinzessin heißt.
Ist wirklich ganz süß. Und das gibt's aber, so habe ich es nachgelesen, ich hoffe, das stimmt, ausschließlich nur auf Damentoiletten und nicht bei Herrentoiletten. Und falls es eben so ein Gerät, so eine Vorrichtung nicht gibt, weiß man auch Bescheid, gibt's Apps, die das Problem lösen. Da kann man dann einfach auf den Knopf drücken und dann läuft eben diese Klospülung und dann hat man auch da die entsprechende Geräuschkulisse, um sich zu entspannen. Also fand ich irgendwie witzig und verrückt. Es gibt eine App, um Klogeräusche zu überdecken. Toll, oder?
Du, total. Und ich muss sagen, ich finde das schon auch, also ich kann das schon nachvollziehen, sehr private Informationen, aber gerade wenn man in einer gewissen Funktion irgendwo ist. Also wenn ich jetzt privat auf Toilette gehe und mir denke, da hören die mich jetzt pieseln. Ja gut, das macht halt jeder. Aber ich finde irgendwie, wenn man, ich finde zum Beispiel, wenn ich auf einer Lehrerin-Toilette bin und dann ist noch eine andere Lehrerin mit mir auf dem Klo, dann finde ich es auch komisch irgendwie.
Ja, wäre vielleicht auch ganz gut gewesen für den Tag an dem Workshop-Tag, als dir dein Handy ins Klo gefallen ist. Und wir da noch einen Workshop halten mussten.
Ja, das war ein interessanter Tag im Leben von uns. Wobei mir die Geräusche-App nicht geholfen hätte, aber das Wort Geräuschprinzessin hätte mich aufgemuntert in dem Moment.
Aber sie ist dir doch aus der Hosentasche rausgefallen, oder? Ja. Wenn du es da schon rausgenommen hättest, um das zu verdecken,
ja,
dann wäre das vielleicht nie passiert.
Ja, aber ich hätte das vielleicht nicht gemacht, wenn wir da auf Toilette waren und bei dir wäre es mir egal gewesen. Das habe ich ja nur, wenn ich seriös rüberkommen will.
Okay.
Wir schweifen ab. Merkt, wir
vielleicht ein Tipp für euch, eine Otohime-App. Ja. Was hast du gelernt?
Ich habe was gelernt und ich habe mir das extra als Kalendereintrag gespeichert, weil ich den Wortlaut sagen wollte. Und das finde ich sehr süß und, naja, eigentlich nicht. Ich weiß auch nicht. Ich finde es auf jeden Fall interessant. Und zwar, es gibt eine Bund-Länder-Arbeitsgruppe Feldmausmanagement. Da sind, ja, und das finde ich faszinierend, was so in unserer Demokratie es so gibt. Und da sind eben verschiedene Vertreter drin, also so Landwirtschaftsvertreter, Leute vom Naturschutzbund, Leute, die irgendwie andere Kompetenzen haben, von denen ich nicht weiß, wie die jetzt nennt. Und die machen Feldmausmanagement vom Bund und von den Ländern. Und die haben gerade wohl mega viel zu tun. Die treffen sich anscheinend nur sehr selten. Und gerade haben sie mega viel zu tun, weil wir eine große Überpopulation an Feldmäusen haben. Und ich persönlich fände Feldmäuse und überhaupt Mäuse super süß. Aber kann natürlich verstehen, dass die eben die Ernte gefährden. Und ich glaube, wenn ich es richtig im Kopf habe, gerade in Thüringen, aber weiß ich nicht, das ist jetzt eine ganz vage Erinnerung von mir, ja, fallen da teilweise 2/3 oder 1/3 der Ernte aus aufgrund der Feldmäuse. Und es wird voll viel diskutiert, wie man das lösen kann oder soll. Und gibt eben Diskussionen über Giftköder. Aber Problem ist, dass es ja auch den Feldhamster gibt. Und der ist vom Aussterben bedroht. Den müssen wir unbedingt schützen. Man kann den und dem seine Löcher aber nur schwer von den Feldmauslöchern unterscheiden. Gifteinsatz kommt daher eigentlich nur schwer in Frage. Und da wird ganz viel drüber diskutiert. Und dann gibt es eben unterschiedliche Meinungen in dieser Gruppe Bund-Länder-Feldmausmanagement. Und das fand ich total cool. Die Empfehlung, mit der ich übrigens mitgehen würde und die ich sehr spannend fand, war die Empfehlung von Naturschützern, die sagen, naja, das Einzige, was eigentlich wirklich gegen diese Feldmäuse helfen kann, ist, wenn wir wieder mehr natürliche Fressfeinde haben und dafür bräuchte man einfach wieder mal mehr Hecken, mal ein paar kleinere, unterschiedliche Felder, Bäume, auf denen dann auch Vögel sein können, Füchse und so weiter. Das fände ich auch persönlich schön. Die Info habe ich aus dem Podcast Lage der Nation endlich mal wieder gehört in der Sommerpause. Haben wir auch schon öfter mal empfohlen.
Ja, wow. Also Feldmausmanagement.
Einfach mal direkt in diese Bund-Länder-Arbeitsgruppe Feldmausmanagement reingehen.
Ja, cool, was es alles gibt. Also unsere Demokratie ist absolut
ist
spannend.
So.
Das darf man echt nicht unterschlagen. Dann würde ich sagen, sind wir schon am Ende angelangt.
Haben wir wieder was gelernt und freuen uns auf die nächste Folge, oder?
Ja, und hoffen, wir hören uns dann in 2 Wochen wieder. Bis dahin, macht's gut.
Tschüss.
Tschüss.